Das vorhin mit dem Aussichtspunkt, das hat schon gut zur Predigt gepasst. Begegnung mit Jesus. Wir werden heute von der Verklärung Jesu hören. Und letztes Jahr, da waren wir in den USA als Familie im Urlaub. Man sieht es vielleicht hier auf dem Bild. Und ich bin dann mit unseren Kindern und einem Neffen dann nach North Carolina in die Berge, in die Appalachen gefahren. Dann einen State Park, Chimney Rock, dort sind wir aufgestiegen und oben hatten wir einen wunderschönen Blick, weil es war eine wunderschöne Gegend. Und man konnte gar nicht weit genug schauen oder um sich schauen und gar nicht genug von diesem Weitblick bekommen. Gipfelerlebnis, das ich da hatte. Und wenn ich so zurückdenke, dann hatte ich so manche Gipfelerlebnisse. Ich war mal auf dem Berg Sinai, auf der Halbinsel Sinai, dem Mosesberg, sagt man, wo Mose wohl die 10 Gebote erhalten haben soll. Und auch erinnere ich mich, dass wir in Österreich im Urlaub waren und aufgestiegen sind und auch mit der Seilbahn und dann oben gewandert, wo eine Bergwanderung gemacht haben und von oben einen Wahnsinnsblick hatten. Aber bevor man das eben genießen kann, gibt es einen Aufstieg. Ob das jetzt 140 Stufen sind oder ein Berg hoch. Und man, wenn man aufsteigt, da wünscht man sich, man wäre schon auf dem Berg. Und man quält sich vielleicht und jeder Schritt, der tut eigentlich weh. Und oben angekommen, dann ist aber alles wieder gut und die Mühsal ist vergessen. Und die Berge, die haben so was Majestätisches. In den Bergen sind wir aber auch als Menschen klein oder gegenüber den Bergen klein, verletzlich. Wir kommen uns vielleicht unbedeutend vor. Und wir lernen hier unsere Grenzen kennen. Und wir erleben die Größe Gottes da vielleicht in ganz besonderer Weise. Wie klein sind wir als Menschen, wie unbedeutend, wenn wir uns in den Bergen befinden. Und wie groß ist unser Gott, der all das gemacht hat. Und Jesus, er ging immer wieder mal auf die Berge, um seinem Vater näher zu sein, um die Nähe Gottes zu suchen, um Ruhe zu finden, die sich im Alltag nicht bietet. Und wir schauen uns eben heute eine Begebenheit an, wo Jesus seine 3 engsten Jünger, das waren Petrus, Jakobus und Johannes, mit auf einen Berg nimmt. Und sie sind erwählt, mit Jesus alleine Zeit zu verbringen. Und direkt vor diesem Ereignis hat Jesus seinen Jüngern das erste Mal erzählt, oder es erzählt, dass er leiden und sterben würde. Er bereitet es in dieser Zeit seine Jünger auf seinen Tod und vorzubereiten, dass er nicht mehr auf dieser Erde sein wird. Und da könnt ihr auch aufschlagen und mitlesen euren Bibeln in Matthäus 17, Vers 1 bis 8. Denn da heißt es, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschien ihnen Moses und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und nach einer anstrengenden Bergwanderung, da kommen Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes oben am Berg an. Vermutlich sind sie müde und sie brauchen vielleicht eine Pause. Und dann geschieht etwas Unglaubliches. Wir lesen hier, und er wurde verklärt. Also Jesus wurde verklärt vor ihnen. Die Erscheinung Jesu, sie verändert sich. Sein Gesicht, das leuchtet wie die Sonne, und seine Kleider, sie werden ganz weiß. Und einen kurzen Augenblick lüftet der Himmel die wahre Identität Jesu. Jesu ist zwar ganz Mensch, aber ist ebenfalls auch ganz Gott. Und das wird für die drei Jünger nun sichtbar vor ihren Augen. Und das Einzige, das einige Tage zuvor in Kapitel 16 abgegebene Zeugnis von Petrus über Jesus, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn, es wird ja wortwörtlich sichtbar. Vor ihnen steht der verklärte Jesus. Und verklärt ist so ein schwer verständliches Wort. Im Griechischen heißt es hier metamorphomai. Und daher kommt das Wort, das wir kennen, Metamorphose. Und das ist uns wahrscheinlich aus dem Biologieunterricht noch bekannt. Und da beschreibt eben die Biologie die Metamorphose als den Vorgang, in dem aus einer dicken, haarigen Raupe ein bunt leuchtender Schmetterling wird. Jesus machte eine Metamorphose, eine Verwandlung durch. Und in dieser Vision auf dem Berg der Verklärung sehen die Jünger für einen Augenblick nicht mehr den Jesus, mit dem sie schon seit einiger Zeit durch Galiläa gezogen sind. Sie sehen ihn, aber sie sehen ihn anders. Sie sehen in dieser Vision schon den schönen Schmetterling. Sie sehen die andere Seite seiner Person. Sie sehen den Auferstandenen, den Sohn Gottes in all seiner Herrlichkeit. Die Verklärung, sie offenbart die göttliche Natur Jesu. Und die muss so unbeschreiblich gewesen sein, dass die Jünger es nur so umschreiben können. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden glänzend wie das Licht. Und die Jünger, sie erleben einen Augenblick, der völlig zeitlos ist. Mose und Elia erscheinen ihnen. Die beiden großen Gestalten des Alten Testaments. Mose war der, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hatte, herausführte und auch von einem Berg herab die Gebote Gottes brachte. Er hatte an diesem Berg auch eine Gottesbegegnung. Er führte sein Volk dann durch die Wüste bis an die Grenzen nach Kanaan und dann starb er. Und dies macht ihn im Glauben Israels zu einer absolut herausragenden Figur. Er steht für das Wort Gottes und für die Weisung Gottes. Und Elia, der Prophet, er ist der Prophet in Israel schlechthin. Er riskierte sein Leben, als er unter König Ahab das Volk Israel zur Umkehr aufrief. Die Frau von Ahab, Isabel, die hatte wieder und Ahab, die hatten den Baalsgötzendienst eingeführt. Elia war angefeindet, mit seinem Leben bedroht und verfolgt eben vom König und Isabel. Und trotzdem hielt er an Gott fest und hat den Blick wieder für Israel, für Gott geöffnet. Wir erinnern uns an seinen Wettstreit mit den Baalspriestern. Und auch er hatte eine Gottesbegegnung am Berg Horeb. Auch er starb nicht eines natürlichen Todes, sondern Gott holte ihn mit einem feurigen Streitwagen von der Erde. Zwei absolut herausragenden und bedeutenden Figuren des Alten Testaments, die daneben Jesus für die drei Jünger zu sehen sind. Natürlich schon lange tot, aber sie stehen da neben Jesus und sie reden mit Jesus. Und es zeigt, Jesus ist diese Erfüllung des Gesetzes, hier Mose, und der Propheten, hier Elia. Und es unterstreicht die Autorität und die Macht von Jesus. Aber Jesus ist noch mehr wie Mose und Elia. Und Petrus und die anderen beiden Jünger sind überwältigt. Petrus ist so überwältigt, dass er gleich drei Hütten bauen will. Für Jesus, für Mose und Elia je eine. Und Petrus will diese besondere Situation erhalten. Warum kann es nicht immer so bleiben? Geht es uns nicht anders? Wenn wir geistliche Höhepunkte erlebt haben, wollen wir dann wieder in den Alltag einsteigen? Unter keinen Umständen. Der Einstieg in die Routine, in den Alltagstrott, der fällt uns doch unheimlich schwer, wenn wir Gott in besonderer Weise erlebt haben. Vielleicht warst du mal auf einer Freizeit, einer christlichen Freizeit oder einer christlichen Veranstaltung und du warst regelmäßig begeistert. Du hast dann danach regelmäßig die Bibel gelesen. Du warst wissbegierig. Du wolltest dein Erlebtes mit Gott unbedingt weiterführen. Und dann setzte der Alltag ein. Und oft, bei mir war es so öfters, lässt es nach. Und nach einiger Zeit ist wieder alles, wie es vorher war. Und trotzdem brauchen wir diese besonderen Erlebnisse. Sie führen uns an Gott heran. Sie geben uns Kraft und Perspektive für die Zukunft. Und für die Jünger war dieser Augenblick ein Ankerpunkt, der sie durch die schwierigen Zeit eben des bevorstehenden Leidens auch durchtragen musste. Und für uns ist es nicht anders. Unsere Seelen, sie brauchen so Oasen, damit wir dann länger davon zehren können. Und Jesus gibt ihnen nicht umsonst die Möglichkeit dieses Erlebnisses. Und als Petrus noch redete, umhüllt eine Wolke sie und Gott spricht in diese Situation aus der Wolke. Er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Und das sind die gleichen Worte, die Gott zu Jesus bei seiner Taufe gesagt hatte. Nur hier haben wir noch den Zusatz, auf ihn sollt ihr hören. Gottes Stimme stellt Jesus damit höher als Mose und Elia. Er zeigt, dass Jesus vollkommene göttliche Macht und Autorität hat. Anstatt hellauf begeistert zu sein, war das für die Jünger zu viel. Das ist viel zu gewaltig für sie. Sie fallen auf den Boden und verstecken sich. Sicherlich waren sie überzeugt, dass sie nun sterben würden, dass sie von Gott persönlich angesprochen worden war. Bis Jesus sie anrührt und ihnen Mut zuspricht, aufzustehen. Und in diesem Text sehen wir, dass Mose, Elia und Gott selber Jesus als geliebten Sohn bezeugen. Dies ist ein überwältigendes Zeugnis der Gottheit Jesu. Die Jünger sind bis aufs Mark erschüttert. und ihnen ist klar, sie sollen auf Jesus hören. Sie sollen das tun, was er ihnen sagt. Das gilt für uns heute genauso, wie es bei den Jüngern der Fall war. Mose und Elia waren da nicht mehr sichtbar. Die Jünger sehen niemanden mehr als Jesus allein. Und nach dem Aufstieg und dem Sein auf dem Berg folgt der Abstieg. Einem Höhepunkt, auch bei uns, da folgt der Alltag. Und die Jünger, die gehen vom Berg hinunter und eben dieser Leidenszeit ihres Herrn entgegen. Aber sie gehen nicht ohne Hoffnung, denn sie haben etwas gesehen, etwas erlebt, das sie bestimmt nicht vergessen werden. An diesem Augenblick auf dem Berg, da werden sie immer wieder zurückdenken und sich daran festhalten. Petrus, Jakobus und Johannes, sie sahen auf dem Berg die göttliche Natur von Jesus, seine Herrlichkeit. Dann musste Jesus leiden, er ist gestorben für uns und er ist auferstanden. Er ist danach, hat er sich seinen Jüngern gezeigt und er ist dann gen Himmel gefahren. Und er ist jetzt seitdem beim Vater, er wurde erhöht und er sitzt auf seinem Thron und ihm, sehen wir in Philipper 2, ist alle Macht und Gewalt gegeben. Er ist unser König. Und da heißt es in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Die drei Jünger, die haben auf dem Berg der Verklärung die Herrlichkeit Jesu gesehen. Und sie haben gesehen, dass Jesus Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist und dass in Jesus alle Herrlichkeit Gottes ist und dass wir teilhaben können an dieser Herrlichkeit. Und worin besteht diese Herrlichkeit der göttlichen Gnade und Wahrheit? Sie besteht eben darin, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, für Sünder das tat, was nur Gott tun kann. Er erfüllte Gottes Gerechtigkeit, indem er die Strafe auf sich nahm und ihnen im Gegenzug seine Gerechtigkeit schenkte, damit sie mit Gott versöhnt mit ihm leben dürfen. Er hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Und er hat den Schuldbrief, diese tonnenschwere Last, die uns ins Verderben zieht, an seinen eigenen zerschlagenen, blutenden und leidenden Körper ans Kreuz geheftet. Ostern ist noch gar nicht so lange her. Und er ist auferstanden. Das haben wir gehört, das haben wir gefeiert, dass er lebt, dass er auferstanden wird. Und so zerstört Jesus unsere steinernen und ungläubigen, gottfeindlichen Herzen. Und er gibt uns ein neues Herz und einen neuen Sinn, wenn wir das glauben und wenn wir ihm vertrauen und wenn wir ihn mit aller Kraft lieben wollen. Und er rettet uns nicht nur und gibt uns Hoffnung, er macht uns zu Kindern Gottes. Wir sind seine Kinder und er teilt mit uns seine Herrlichkeit. Und nicht nur jetzt, sondern in aller Ewigkeit, über unseren Tod hinaus. Jesus, er kam aus der Herrlichkeit. Und er ging wieder in die Herrlichkeit, denn er ist diese Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit kam zu uns Menschen. Und eben wenn wir es im Glauben annehmen, dann lebt seine Herrlichkeit in uns. Und dann betet Jesus in Johannes 17, Vers 22 mit seinem Vater, unserem Vater, über uns. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Gottes Herrlichkeit in uns, sie lebt in Beziehungen. Erst einmal in der Beziehung, das haben wir gehört, zwischen Gott und seinem Sohn Jesus, aber auch in Beziehung zwischen Jesus und uns, seinen Jüngern. Und diese Beziehungen sind sehr enge Gemeinschaften, denn Jesus, er spricht hier vom Einssein. Und diese Beziehungen, sie sind geprägt von der Liebe. Und Gottes Liebe, Gottes Herrlichkeit, sie ist eben kein Schmuckstück, das man in einem Tresor aufbewahrt. Vielleicht habt ihr sowas. Ein besonders wertvolles Schmuckstück, das man irgendwo aufbewahrt und nicht zeigt, weil man vielleicht Angst hat. Sondern sie ist von Gott über Jesus zu uns gekommen. Sie ist sichtbar, sie ist spürbar, sie ist erlebbar. Und wir dürfen Boden seiner Liebe unter uns Menschen sein. Und wenn wir liebevoll untereinander umgehen und füreinander da sind, dann ereignet sich, dann geschieht unter uns Gottes Herrlichkeit. Und dann finden wir auch untereinander zum Einssein, zur engen Gemeinschaft, wie der Vater mit dem Sohn hat. Und wie wir leben, so kommt eben Gottes Herrlichkeit in uns zum Ausdruck. Er macht uns zu Reflektoren seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, sie kommt eben nicht in einem Lichtschein zum Ausdruck, sondern durch die Lebensweise eines Menschen, der Gott zutiefst liebt und sich ihm hingibt. Und so tragen wir eben Gottes Helligkeit, sein Glanz und seine Schönheit in uns. Und das ist dieses wunderbare Geschenk, das Gott in Jesus für uns bereithält. In Jesus ist Gottes Herrlichkeit sichtbar, offenbart und erwartet unsere Hingabe. Er nimmt unseren Makel, unsere fehlende Herrlichkeit und gestaltet uns um, so dass wir in dieser Welt leuchten können wie die Sterne in der Nacht, weil wir seine Kinder sind, weil wir ihm gehören. Wir sind gerufen zu ungeteilter Hingabe. Sind wir bereit, unser Leben ganz Gott zu widmen? Das ist das, was Gott von dir und mir will. Nicht ein paar Stunden meines Lebens, nicht ein paar gute Taten. Gott will dich ganz, damit er dich mit seiner Herrlichkeit beschenken und verändern kann. Und Hingabe heißt eben nicht, alles ist Friede, Freude. Das heißt auch Frust, Enttäuschung, Leid, Not. Auch das gehört zu mir. Und auch das darf ich Gott ganz hingeben. Auch das ist Anbetung. Ich gebe mein ganzes Leben ihm, auch das Schlechte. Alles. Und vielleicht denkst du, ich habe doch Gott gar nichts zu geben. Doch, das hast du. Jeder hat ein Leben. Eine Existenz. Jeder hat Geld oder vielleicht Schulden. Jeder hat Gaben, vielleicht und Schwächen. Aber ich darf geben von meinem Ego, meinem Geiz, meiner Sucht vielleicht nach Ehre, meiner Rechthaberei, meiner Sturheit, alles gehört ihm. Ihm gehört auch mein Dank, meine Anbetung, meine Zeit. Er ist der König, weil wie wir gesehen haben, er ist Gott. Er ist die Autorität, er ist der Herr. Er ist der Erhabene, Erhobene, er ist die Majestät, die über allem thront. Und ihm gehöre ich, ihm kann ich vertrauen. Und wo hast du Zeiten mit ihm, ihn anzubeten? Wo hast du Gemeinschaft auch mit anderen? Wo gibst du ihm die Ehre und wo nicht? Und wo hast du diese Zeitpunkte, wo du Gott begegnest? Es muss nicht auf einem Berg sein, es kann in der Stille sein. Wo hast du Punkte, wo du auch die Gemeinschaft suchst mit anderen Christen, wo du beten kannst, wo du Gott begegnen kannst? Welches Reich baust du? Ist es dein eigenes Wohlfühlreich oder ist es sein Reich? Trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Und welche Wirkung hat er auf dich? Ist er für dich der Gekreuzigte und der Auferstandene, der Erhobene, der Allmächtige, der Heilige, der König, die Majestät, die auf dem Thron zur Rechten Gottes sitzt und dem alles untertan ist, dem sich einmal nach Philipper 2 jedes Knie beugen wird? Deshalb möchte ich mich jetzt beugen, ihn anbeten und mein Leben ihm hingeben. Bist du dabei? Amen.